Wir sind mitten in einer Predigtserie zum Thema Freundschaft. Die neue Livi News ist erschienen mit tollen Beiträgen. Unsere Jugendpastorin hat letzten Sonntag schon eine tolle Predigt gehalten. Und ich mache heute und nächsten Sonntag weiter mit dem Thema, wie man Freunde gewinnt, Impulse aus der Bibel. Zum Einstieg werde ich mit euch eine Gedankenreise machen. Stellt euch vor, heute Abend, ihr wollt gerade ins Bett gehen, seid schon richtig müde, schon richtig erledigt von diesem schönen Tag, steht auf der Haustreppe und denkt, na, ich schaue nochmal schnell WhatsApp nach, was hat sich ereignet, hat mir jemand was geschrieben und irgendwie, aber schon im Laufen zieht ihr euer Handy raus, wie ihr da die Treppe hochlauft und irgendwie rutscht das Handy aus der Hand, ihr wollt das Handy fangen und es geht nicht und ihr fällt die Treppe herunter. Liegt da unten an der Treppe, an der Hüfte, ein brennender Schmerz, Kopf tut weh, ihr könnt euch nicht mehr bewegen. Ja, ärgerlich, so endet so ein schöner Tag. Krankenwagen kommt, bringt euch ins Krankenhaus, am anderen Tag sind die ganzen Untersuchungen, was man da so alles macht, kenne ich ja gar nicht so aus, Röntgen und anschauen und drauf rumdrücken und was weiß ich, was man da halt alles macht. Und dann irgendwann gegen Spätnachmittag kommt der Arzt und sagt, ja, Diagnose, Gehirnerschütterung und die Hüfte gebrochen. Ganz komplizierter Bruch. Das wird monatelang dauern, bis das wieder gerichtet ist, bis das operiert ist und die Reha und so weiter. Okay, das ist jetzt mein Schicksal, das ist dein Schicksal in unserer Gedanken, in unserer Gedankenreise. Was denkst du, nach einem halben Jahr in der Reha, nach einem halben Jahr mit Operationen, nach einem halben Jahr in irgendwelchen Krankenhäusern, wer von deinen Freunden, nicht von deiner Familie, wer von deinen Freunden, wer wird dich noch besuchen? Wer wird regelmäßig kommen, vielleicht mal 100, 200 Kilometer fahren, sich in dein Bett setzen, sich mit dir unterhalten, die neuesten News berichten? Wer wird dir anrufen? Wer wird da sein für dich? Wer wird dich begleiten in dieser schweren Zeit? Wer von deinen Freunden? Nicht die Familie, wer von deinen Freunden? Meine ganze Berufserfahrung als Pastor, meine ganze Lebenserfahrung als Mensch sagt mir, das werden wesentlich weniger Menschen sein, als ich mir das denke. Das werden nicht sehr viele sein, wenn es überhaupt welche gibt, die nach einem halben Jahr noch kommen und mich besuchen. Unser Thema ist Freundschaft, wie man Freunde gewinnt. Und mein Traum ist, unser Traum ist, dass wir alle das Glück der Freundschaft erleben. Dass niemand von uns alleine ist. Freundschaften bewahren uns nicht vor Schwierigkeiten. Freundschaften bewahren uns nicht vor dunklen und düsteren Tagen. Freundschaften bewahren uns auch nicht vor Schicksalsschlägen. Aber mit einem Freund oder einer Freundin an der Seite sind die Schwierigkeiten, sind die Schicksalsschläge und sind die dunklen Tage sehr viel leichter zu ertragen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir einen Freund haben oder eine Freundin, genau für diese schwierigen Zeiten. Ich erinnere mich an meinen ersten und einzigsten Liebeskummer. Also ich hatte eine Freundin von meiner Frau, wir haben darüber gesprochen, ich darf das alles erzählen. Gell, nicht, dass ihr da jetzt in Stress geratet, alles total relaxed. Ich war so ungefähr 16 Jahre alt, war da eineinhalb Monate mit einer jungen Dame aus dem Hinterland hier, befreundet und jetzt macht die plötzlich Schluss mit mir. Gell? Und zwar wegen einem Fußballspieler vom FAL. Stellt euch das mal vor, das war die größte Demütigung. Ich war ja beim SV Deisendorf Bambergen und der war beim FAL. Also die macht Schluss. Einfach so, wegen einem anderen. Sagt mir das, ich weiß gar nicht, wie das ging, da gab es noch gar keine Handys zu der Zeit. Jedenfalls habe ich das ganz klar mitbekommen, dass sie die Beziehung beendet. Und ich habe meinem damaligen besten Schulfreund angerufen. Auch mit dem Festnetz natürlich, ging ja gar nicht anders. Und er hat gesagt, ich komme sofort. Und ist auf seinem Moped gesessen und ist zu mir geknattert mit seinem Moped. Und dann sind wir gemeinsam mit dem Moped irgendwo in den Wald gefahren, auf eine Bank gehockt und haben geredet und waren einfach da beieinander. Das war so stark, das war so ein schöner Trost. Nur mein Liebeskummer war deswegen nicht weg. Der war immer noch da, aber ich war nicht alleine. Ich wusste, da gibt es jemand, der steht mir bei. Das war viel, viel leichter zu ertragen. Und genau dieses Glück der Freundschaft, Dieses Glück der Freundschaft, das wünsche ich jedem von uns. Und genau deshalb gibt es heute diese Predigtserie. Der uralte Kirchenlehrer Augustinus, manche vielleicht schon mal gehört, zumindest in einer Brauerei hat er sich verewigt, Augustinerbräu, kommt von den Augustinern, das ist wiederum ein Orden, die sich auf ihn zurückführen. Der sagt, oder bringt es eigentlich schön auf den Punkt, ohne Freundschaft ist nichts freundlich. So, das ist so ein bisschen ein Wortspiel. Ohne Freundschaft, da fehlt der Glanz im Leben. Ohne Freundschaft, da fehlt das Glück, da fehlt die Freude. Aber wenn man einen Freund hat oder eine Freundin, dann hat das Leben einen Glanz. Dann hat das Leben eine ganz besondere Freude. Ich hatte in der Woche nach Ostern hatte ich Urlaub, das war so ein richtiger Heimwerkerurlaub. Meine Frau war so nett und hat mir eine To-Do-Liste geschrieben, dass ich da nicht auf, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, dass ich da nicht auf dumme Gedanken komme. Und habe da auch ganz toll gearbeitet, sogar Fleißaufgaben gemacht, die gar nicht auf der Liste standen. Das war richtig super. Habe da so eine weiße Wand, die nicht mehr ganz weiß war, weiß gestrichen. Und nachher stand man dann da vor der Wand und dann hat sie gesagt, sieht jetzt richtig gut aus. Oh, war das gut. Die weiße Wand war noch viel, viel schöner, als meine Frau mir das gesagt hat. Gemeinsam sich an der Frucht dieser Arbeit zu freuen, das war richtig der Hit. Das hat meiner ganzen Arbeit nochmal so einen richtigen Zuckerguss gegeben. Also mit Freundschaft, ich von ihr als Freundin geredet, mit Freundschaft wird alles freundlich. Da bekommt das Leben einen ganz besonderen Glanz, da kriegt alles ein ganz besonderes Glück. Der alte König Salomo, der formuliert es folgendermaßen, lieber eine Schüssel Kraut unter Freunden, als der schönste Braten übergossen mit Hass. Oder in mein Geschmacksverhalten übersetzt, lieber einen Rote-Bete-Salat mit Freunden als der schönste Wurstsalat mit Hass. Bin mir gar nicht so sicher, ob das stimmt. So mein Verhältnis zur Rote-Bete ist sehr angespannt. Also. Aber jetzt wollen wir ja nicht die Bibel aushebeln. Also Freundschaft gibt unserem Leben Glück, Freude, ich würde sagen Lebensqualität. Das ist so gewollt. Warum Freundschaft so wichtig ist, da kann man jetzt fragen, warum um Himmels Willen macht man auf der Lindenwiese eine Predigtserie über Freundschaft? Ist das Thema so wichtig? Ist es nicht ein bisschen ungeistlich, profan? Wir gehen doch nicht in eine Lebensberatung, da kann ich doch überall hingehen. Geht man deswegen in die Kirche wegen so einem Thema? Und ich glaube, die Antwort ist, ganz einfach. Und hier, ich greife jetzt immer wieder zurück auf die super Predigt vom letzten Sonntag. Hier zitiere ich jetzt Anna-Lena, unsere Jugendpastorin, die wiederum die Bibel zitiert hat, wie sie es gehört für Jugendpastoren. 1. Mose, da sagt Gott, als er den Menschen schafft und der Mensch an seiner Einsamkeit leidet, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sein. Ich würde das nicht nur auf die Ehe beziehen. Also da ist der Mensch alleine als Mann und dann wird bei dem Mann was ausgebaut und aus dem Ausgebauten wird dann noch eine Frau gebaut und dann werden die zusammengeführt und der freut sich. Jetzt bin ich endlich nicht mehr alleine. Und das ist so klassische Hochzeitstext und so weiter. Aber hier geht es nicht nur, so verstehe ich es zumindest, um die Ehe oder um die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, sondern es ist eine grundsätzliche Aussage über den Menschen. Gott hat den Menschen als Gemeinschaftswesen geschaffen. Deshalb ist Freundschaft unsere Bestimmung. Dazu sind wir gemacht. Das liegt in unserem, so sind wir konstruiert. Wir sind nicht als Einzelgänger geschaffen, sondern als Beziehungswesen. Und zwar in der gleichgeschlechtlichen und in der zwischengeschlechtlichen Beziehung. Und je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, dass das überhaupt der Schlüssel ist, um den Menschen zu verstehen. Und dass das der Schlüssel ist, um menschliche Probleme zu verstehen. Dass wir eben Gemeinschaftswesen sind. Und fast jedes Problem, das mir begegnet, auch als Pastor in meinem Berufsalltag, fast jedes Problem lässt sich am Ende zurückführen auf eine Beziehungsstörung. Sowohl in der Beziehung zu Gott wie in der Beziehung zu Mitmenschen. Wir sind durch und durch und durch und durch Gemeinschaftswesen. Das liegt in unserem, wir können da auch nicht aus unserer Haut. Das funktioniert nicht. Das ist unsere Bestimmung, dafür sind wir geschaffen. Gott hat sich das so gedacht für uns. Und deshalb werden wir auch nur in Beziehungen, so in Beziehung zu Gott wie auch in Beziehung zu Mitmenschen, nur in Beziehungen unser Glück finden. Wir werden niemals an Dingen glücklich werden. Ein BMW, das ist wunderbar, mal 3-4 Wochen. neues Haus, Villa am See, das ist alles wunderbar. Aber unser wirkliches, unser tiefstes Glück, unsere tiefste Erfüllung und Bestimmung erfinden wir immer in Beziehungen. So sind wir konstruiert, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es gut finden oder nicht. Es wird nicht anders funktionieren. Unser Glück liegt in Beziehung zu Gott und in Beziehungen zu Mitmenschen. Da habe ich was Spannendes gefunden. Und zwar beim Deutschen Tierschutzbund. Man glaubt es kaum, was man so alles liest. Zum Thema Esel. Gell? Eselhaltung. Jetzt pflanze ich einen Gedanken in euch ein. Das ist richtig hart. Es kann nicht oft genug betont werden, dass ein Esel nur mit Artgenossen ein tiergerechtes Eselleben führen kann. Eine Ziege, ein Schaf oder ein Mensch, selbst wenn dieser sich intensiv und viele Stunden am Tag um sein Tier kümmert, ist kein Ersatz für einen Artgenossen. Auch Ponys oder Pferde sind nur bedingt als Gesellschafter geeignet. Sie sprechen zwar eine ähnliche Sprache, drücken sich zum Teil aber anders aus. Esel müssen daher unbedingt in Eselgesellschaft gehalten werden. Also der Esel, der kann auch nicht aus seiner Haut. Und das leuchtet uns alle ein. Und wenn ihr heute Mittag einen Spaziergang macht und ihr seht irgendwo auf einer Weide einen einsamen Esel stehen, dann werdet ihr empört sein. Und ihr werdet zu eurer Frau sagen, wie kann man nur das arme Tier? Wisst ihr was, für den Mensch gilt genau das Gleiche. Es gibt leider keinen Menschenschutzbund. Aber wenn man eine Broschüre verfassen müsste über eine artgerechte Menschenhaltung, dann müsste man da Folgendes reinschreiben. Es kann nicht oft genug betont werden, dass ein Mensch nur mit Artgenossen ein menschengerechtes Leben führen kann. Ein Hund, eine Katze oder ein Hamster, selbst wenn dieser sich intensiv und viele Stunden am Tag um seinen Menschen kümmert, ist kein Ersatz für einen Artgenossen. Auch Ponys und Pferde sind nur bedingt als Gesellschafter geeignet. Nur der Pferdeflüsterer spricht ihre Sprache. Menschen müssen daher unbedingt in Menschengesellschaft gehalten werden. Das gilt für uns, genauso sind wir geschaffen. Über den einsamen Esel empören wir uns, über den einsamen Menschen nicht. Aber eigentlich sollten wir uns über den genauso empören. Dieser Mensch ist nicht glücklich, der ist alleine, der lebt nicht in seiner Bestimmung. Deshalb brauchen wir Freunde, ganz einfach. Warum sind Freundschaften wichtig? Weil wir so geschaffen sind. Steht in der Bibel, kann man nachlesen, so hat Gott uns gemacht. Und dann finden wir noch das außerordentliche Phänomen, dass in der Bibel Freundschaft zelebriert wird. Annalena hat auch schon darauf hingewiesen. Da haben wir eine Männerfreundschaft von David und Jonathan, die über mehrere Kapitel der Bibel hinweg so richtig zelebriert wird. Wir haben auch eine Frauenfreundschaft, ein ganzes Buch Ruth und Noemi. Da wird es ähnlich zelebriert. Also wenn Freundschaften nicht wichtig wären, wenn Freundschaften ungeistlich wären, oder nicht so von Bedeutung für unser Glück, dann würde die Bibel diesem Thema nicht so viel Platz einräumen, wie sie es tut. Das ist von Bedeutung. Und zwar für jeden Mensch. Es will vielleicht nicht jeder mit dem Schmerz konfrontiert werden, keine Freunde zu haben oder an der Stelle irgendwie eine Lücke zu haben. Das kann sein. Aber das Thema ist von Bedeutung für jeden einzelnen Menschen. Fazit: Ohne Freunde wird dir immer was fehlen. Da wird dir immer was fehlen. Da gibt es eine bauartbedingte Lücke, wenn man so will. Und ich hatte eine Phase in meinem Leben, ohne Freunde und ohne Partnerin, Frau hatte ich auch noch keine, das war nicht schön. Das war ein schreckliches Gefühl. Das tut weh. Fühlt sich, eben, da fehlt dann das Glück. Da fehlt der Glanz. Da fehlt die Freude. Da fehlt irgendwie alles. Und wenn es dir so geht, wenn du sagst, ja, das ist eigentlich mein Gefühl, dann deckt dieses Gefühl nicht zu und schiebt es irgendwie weg, sondern lass diesen Schmerz zu, weil in dem Schmerz liegt die Energie, was zu ändern. Da liegt die Kraft, was zu ändern. Mit diesem Schmerz kannst du was anpacken und sagen, ich will das nicht mehr länger, ich ändere da was, ich packe da was an, nutz die Kraft, die in diesem Schmerz drin liegt. Und noch etwas, auch verheiratete oder liierte Menschen brauchen Freunde. Das begegnet mir manchmal, dass Menschen finden, na, die Freunde meiner Partnerin oder von meinem Partner, die sind so eine Art Konkurrenz. Also das finde ich nicht gut. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Du bist immer nur mit anderen weg und so weiter. Und in einer kranken Beziehung, ich sage es jetzt mal so, da stimmt es. Da flieht man dann aus der Beziehung raus zu seinen Kegel- oder Fußballfreunden oder sonst wohin. Aber das ist die Ausnahme. Gesunde Menschen in gesunden Partnerschaften, die pflegen auch Freundschaften außerhalb der Ehe oder außerhalb ihrer Partnerschaft. Sie erlauben sich auch, diese Partnerschaften zu pflegen. Sie fördern das. Und die Bibel dokumentiert uns das. Da sind auch David und Jonathan hatten übrigens Frauen. Nicht nur eine, sogar mehrere. Und trotzdem war da diese Freundschaft. Und das wird gut geheißen. Wenn meine liebe Doro der einzigste Mensch in meinem Leben ist, der mir nahe ist, dann bin ich für sie eine ziemliche Zumutung. Weil dann muss sie mein Freund sein, meine Liebhaberin, mein Zuhörer, mein Seelsorger. Das überfordert sie. Sie kann nicht alles für mich sein. Da ist es manchmal gut, wenn ich auch mal mit anderen ein bisschen reden kann. Dann muss ich sie nicht immer vollquaken mit dem Zeug, was ich da alles habe. Das entlastet unsere Ehe. Also gebt eure Partner frei an der Stelle. Das tut der Ehe nichts. Das macht die Ehe nicht kaputt, im Gegenteil. Wenn die Partner Freunde haben und Freunde haben dürfen, dann sind sie am Ende auch bessere Ehepartner. So spreche ich. Und wenn nicht, dann sprechen wir nochmal nachher. Langzeitexperiment. Gell? Also ich halte das für sehr biblisch, diesen Gedanken. Sehr biblisch. Also von der Bibel finden wir insgesamt eine enorme Hochschätzung vom Thema Freundschaft. So, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil jetzt springe ich in das Buch Jesus Sirach. Und dieses Buch gehört zur sogenannten Apokryphenliteratur des Alten Testaments. Also der Luther, der hat ja die Bibel übersetzt. Und dann hat er sich das Alte, was wir als Altes Testament bezeichnen, angeschaut, also der jüdische Teil der Bibel sozusagen. Und dann hat er gemerkt, da gibt es ein paar wenige Schriften. Die sind ja gar nicht in Hebräisch, sondern die sind in Griechisch verfasst. Und da gehört dieses Buch Jesus Sirach dazu. Da sind noch ein paar Kapitel im Buch Daniel. Und dann hat er gesagt, na, da stimmt was nicht, das lassen wir weg. Das sind gute Bücher, die sind nützlich zu lesen, aber die sind nicht verbindlich, hat der Luther gesagt, weil die nicht in Hebräisch geschrieben sind. Deshalb hat die protestantische, evangelikale Tradition hat diese Bücher nicht als bindend. Die katholische Tradition sehr wohl. Jetzt war ich aber dummerweise in der Situation, dass am meisten zum Thema Freundschaft ausgerechnet in diesen Büchern steht. Und dann dachte ich, na, das mute ich uns zu. Selbst der Luther hat gesagt, diese Bücher sind gut und nützlich zu lesen. Gell? Wer es nicht aushält, der muss halt raus. Oder halt ganz konsequent was anderes lesen. Aber da macht man nichts falsch, wenn man sich mit dem beschäftigt. Und da finden wir eine riesen Hochschätzung und Wertschätzung der Freundschaft. Mal diesen Vers müsst ihr euch mal reinziehen. Für einen treuen Freund gibt es keinen Gegenwert. Seine Kostbarkeit lässt sich nicht aufwiegen. Also hier wird materiell verglichen. Und man könnte es mal ganz bildlich machen. Also stell dir mal eine riesige Balkenwaage vor, oder? Kennt ihr alle? Balkenwaage hat man früher beim Laden oder so. Oder gibt es manchmal, die Justitia hat auch so ein Ding in der Hand, glaube ich. Also eine riesige Balkenwaage. Und in die eine Schale, da legst du alles, was du hast und was dir wertvoll ist. Alles. Dein Handy, dein Computer, fährst deine Autos rein, deine 5 Häuser, deine Yacht, dein Chalet in der Schweiz, alles, was man halt so hat. Gell? Und die Waage, die neigt sich nach unten. Die Schale ist randvoll mit allem, was wertvoll und kostbar ist, was du hast. Und jetzt kommt auf die andere Seite deine Freundin oder deine Freunde, wenn du denn überhaupt einen hast. Und er steigt in die Schale und wumms, fällt das Ding nach unten. Alles Leichtgewicht dagegen, alles wertlos dagegen. Wir lernen hier, ein Freund ist viel, viel, viel wertvoller als unser wertvollster Besitz. Und vor diesem Hintergrund will ich dich fragen, wie reich bist du wirklich? Will ich mich fragen, wie reich bin ich wirklich? Habe ich Freunde? Gibt es da jemand für die andere Seite auf der Waage, für die andere Schale? Und wenn es da jemand gibt, dann will ich uns sagen, hüte und pflege diesen Schatz, wie man Porsche, ein Ferrari oder ein Mercedes pflegt und hütet. Dieser Mensch ist so viel wertvoller als alles Materielle. Ein kostbarer und vor allem kostenloser Schatz. Kostet nichts, gratis. Und da ist natürlich unglaublich gut zu wissen, und sind wieder bei letzten Sonntag, es gibt noch einen anderen Freund. Dieser Freund heißt Jesus. Kostbar, unendlich kostbar. Und der steht an unserer Seite, der ist uns treu, der rennt uns nicht weg. Viel, viel kostbarer als alles, was wir besitzen. Ich glaube, ihr spürt, dass das Thema Freundschaft mich begeistert, gell? Schon ein bisschen. Und das ist jetzt ein Problem, weil das hört gar nicht mehr auf. Ich dachte, ich mache eine Predigt, jetzt bin ich schon bei zwei. Und die wird auch nicht gerade kurz, ich sage gerade, wie es aussieht. Mich begeistert dieses Thema Freundschaft, ich glaube auch deshalb, weil es im Grund ein geistliches Thema ist. Das ist ein spirituelles Thema. Jede Freundschaft, jede Freundschaft ist, jede echte Freundschaft ist ein Abbild göttlicher Liebe. Ein Abbild göttlicher Liebe. Wir glauben an einen Gott, wir haben es ja schon gesungen und gehört, heute vorher von Graciela auch, der bedingungslos liebt. Wir glauben an einen Gott, der unendlich treu ist. Wir glauben an einen Gott, bei dem wir sein dürfen, so wie wir sind. Und wir wollen, dass Menschen diesen Gott kennenlernen. Also ich denke, die meisten von uns wollen das, ich will das. Dass Menschen diesen Gott kennenlernen, der bedingungslos liebt, der unendlich treu ist, der, bei dem wir sein dürfen, wie wir sind. Wo kann man das erleben? Wo kann man das erleben? Bedingungslose Liebe, unendliche Treue, ein Ort, wo ich sein darf, wo ich, wie ich bin. Wo kann ich es erleben? In einer Freundschaft kann ich es erleben. In einer Freundschaft. Ich habe es so formuliert. Wie sollen Menschen heute glauben, dass Gott sie um ihrer selbst willen liebt, dass Gott treu ist, dass sie bei Gott sein dürfen, wie sie sind, wenn sie das in ihren Beziehungen nicht erleben? Beziehungsweise andersrum formuliert, wenn Menschen Freundschaft erleben, echte Freundschaft, dann fällt es ihnen leichter zu glauben, dass Gott sie um ihrer selbst willen liebt, dass Gott treu ist und dass sie bei Gott sein dürfen, wie sie sind. Weil sie es erleben, weil sie die Erfahrung kennen. Aber wenn das gar keine Erfahrung ist, die man macht, sondern rein abstrakte Idee, unendliche Treue, bedingungslose Liebe, wenn ich keine Beziehung habe, in der ich das erlebe, wenn es immer nur um was geht, wenn es immer irgendwie was bringen muss, was nützen muss, ja, da wird es mir sehr, sehr schwer fallen, ausgerechnet dann dran zu glauben, dass Gott anders ist. Das heißt, jede Freundschaft bringt den Himmel auf die Erde. Wir tun da ein großes Werk, wenn wir Freunde sind für Menschen, die Gott kennen oder nicht kennen, spielt gar keine Rolle. Wir tun da was ganz Großartiges. Wir verkündigen Gott, wir bringen ihn auf die Erde. Man kann durch uns erleben, was es heißt, mit Gott in einer Beziehung zu sein. Man kann Treue erleben, man kann Annahme erleben, man kann Wertschätzung erleben. Das ist unglaublich. Und das begeistert mich an diesem Thema. Da wird es ganz praktisch. Und deshalb ermutige ich uns zur Freundschaft. Freundschaft mit Christen, Freundschaft aber auch mit Menschen, die Gott nicht kennen. Jede Freundschaft ist eine Botschaft, da verändert sich was. Uns fällt leichter nachher zu sagen, du, Gott liebt dich, wenn ich das selber auch lebe. Aber wenn ich selber nur auf meinen Nutzen und irgendwie muss ich auch was davon haben und alles immer ein Benefit für mich rausspringen will, wie will ich denn nachher von dem Gott verkündigen, der bedingungslos liebt? Das passt irgendwie gar nicht zusammen. Hey, da können wir was bewirken. Und da muss man gar nicht ein begnadeter Prediger sein, einfach ein Freund sein. Bringt den Himmel auf die Erde. Könnt ihr noch? Ich schon noch. Ihr auch, oder? Ja, nicht alle, aber die meisten sind noch dabei. Also, die nächste Frage, woran erkenne ich denn einen Freund? Jetzt gehört ja eigentlich zu so einer Predigt, würde ja die Definition einer Freundschaft dazugehören. Ich will mal anders fragen, woran erkenne ich einen Freund? Woher weiß ich eigentlich, wer mein Freund oder Freundin, ich sage es nicht immer in beiden Geschlechtern, ist? Ich habe hier ein Bild von meinem Facebook-Profil, gell? Und entscheidend ist das hier. Freunde, 408, inzwischen sind es 409, der Andreas Keller aus Lipperzreuth hat mir eine Anfrage geschickt, eine Freundschaftsanfrage. Jetzt sind es 409, stellt euch das mal vor. Ich bin ein reicher Mann, kann man sagen, oder? Ein sehr reicher Mann. Interessanterweise, hier wieder das Buch Jesus Sierra und das haut mich aus den Socken, wenn ich denke, sag mal, das hat der geschrieben, da gab es ja noch kein Facebook oder womöglich doch, haben die da irgendwie mit Steintafeln ihre Freunde gezählt und, oder sich da irgendwelche Kerben in Äste rein, ja, keine Ahnung. Aber das ist ja der Facebook-Vers. Jeder kann sagen, ich bin dein Freund. Klar, jeder kann dir eine Freundschaftsanfrage schicken. Aber mancher ist es nur dem Namen nach. Gell? Und sind die Facebook-Freunde wirkliche Freunde? Ich meine, darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Ich habe mir gedacht, ich probiere es aus. Ich schreibe einfach in mein Profil, ich brauche 15.000 Euro für ein zweites Auto. Ist jemand dabei? Und dann habe ich mich nicht getraut, das zu machen. Dann nachher nimmt es jemand ernst, dann habe ich ein echtes Problem. Also jeder kann sagen, zu sagen, ich bin dein Freund, das kann jeder. Das ist wirklich keine Übung, das kostet auch keine Kraft, im Gegenteil, das ist einfach. Aber manche sind es eben dann doch nur dem Namen nach. Die Kunst ist zu unterscheiden zwischen den echten Freunden und denen, die eben nur dem Namen nach die Freunde sind. Und auch hier wieder ist die Bibel relativ klar, sie sagt, echte Freunde sind selten. Das ist was Besonderes, was Kostbares. Und deshalb finde ich das, mich begeistert es, wie lebensnah die Bibel da ist. Mancher ist dein Freund, solange es für ihn nützlich ist. Aber sobald du in Schwierigkeiten gerätst, ist er nicht mehr da. Und ich denke, die meisten von uns haben solche Erfahrungen schon gemacht. Es gibt Freunde, die mit an deinem Tisch sitzen, solange bei dir alles zum Besten steht. Sie folgen dir wie dein Schatten und befehlen deinen Dienern, als wären sie die eigenen. Aber sobald du in Schwierigkeiten gerätst, verschwinden sie, verdampfen, verduften, die sind weg. Und wenn es dir schlecht geht, wollen sie nichts von dir wissen und lassen sich nicht mehr sehen. Das ist das Leben. Das ist doch das Leben. Wenn alles top läuft, wenn man von mir was haben kann, wenn ich was zu bieten habe, dann bin ich interessant für jeden Netzwerker. Wenn ich einen tollen Job habe, wenn ich Kontakte habe, wenn man von mir was will, wenn ich von mir was bekommen kann, ja, da habe ich viele Freunde, keine Frage. Aber wenn es mal weg ist, wenn da nichts mehr da ist, wenn es nichts mehr zu holen gibt, wenn da Probleme sind und Schwierigkeiten und Dunkelheit und Depression, da sind die Freunde weg. Wenn ich 6 Monate in Reha bin und vielleicht nachher nicht mehr in meinem Beruf arbeiten kann, wenn es keinen Vorteil mehr bringt, mich zu kennen, wenn nichts mehr zu holen ist, wer ist dann noch da? Die, die dann noch da sind, sind die Freunde. Bitte? Du kommst mich besuchen. Vielen Dank, Susanne. Habt ihr das gehört? Susanne sagt, sie kommt mich besuchen. Super, danke, ich freue mich. Also die echten Freunde bewähren sich dann, wenn es wirklich ernst wird, an den dunklen Tagen. Wer steht mal an meinem Sterbebett? Definitiv bringt mir das gar nichts mehr, einen Sterbenden zu besuchen, der ist nämlich nachher weg. Wer wird mich durch diese Dunkelheit begleiten? Wer? Die, die da sind, das sind die wahren Freunde. Und vielleicht wäre die bessere Frage, und das wird sich jetzt auch im Laufe dieser Predigt und vor allem in der nächsten dann drehen, gar nicht so sehr, wer sind meine Freunde, wer ist für mich da, sondern für wen bin ich da? Wer bräuchte mich als Freund? Wer aus meinem Beziehungsumfeld, für wen kann ich da sein? Und wer braucht mich vielleicht gerade nächste Woche? Wer ist es? Wenn euch da jemand einfällt, beziehungsweise der Heilige Geist euch jetzt einen Namen sagt und denkt, schreibt es in euer Handy. Ich habe keinen Stress, wenn ihr das Handy jetzt rauszieht und euch den Namen aufschreibt. Dass es nicht vergesst, macht es fest. Und ihr sagt, jawohl, das ist für diesen Mensch, bin ich da. Dem stehe ich jetzt bei. Dann macht es, dann tut es. Folgt der Stimme des Heiligen Geistes. Noch so ein Kommentar aus Jesus Sirach, finde ich unglaublich. Einen Freund darfst du nie vergessen, erst recht nicht, wenn du reich wirst. Interessant, oder? Das gab es damals auch schon, dass man da irgendwie Schulfreunde war und dann wird da einer reich, hat plötzlich neue Freunde, hat neue Beziehungen, lebt ein anderes Leben, hält sich in einer ganz anderen gesellschaftlichen Schicht auf. Und dann hier diese Botschaft, vergiss deine alten Freunde nicht, vergiss sie nicht. Und wenn es du gut hast und wenn das Leben und Gott wirklich gut mit dir meinst, wenn er dir Glück schenkt und wenn er dir Wohlstand schenkt und wenn er dir alles schenkt, was du benötigst und du dich vielleicht in einer anderen Welt bewegst als deine alten Freunde, dann tu deinen Freunden diesen Verrat nicht an. Tu es ihnen nicht an. Bleib ihnen ein Freund. Da steckt so viel Lebensweisheit drin. Unglaublich. Also woran erkenne ich einen Freund? Punkt 1, in der Not. Zweiter Punkt, über den habe ich schon zweimal gepredigt dieses Jahr, aber ich kann es nicht lassen, den muss ich auch wieder erwähnen. Jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Wieder, wer schon da war, Poesie im Gottesdienst. Da gibt es natürlich auch eine biblische Begründung. 2 Predigten hätte ich dazu, falls es jemand interessiert. Dein wahrer Freund ist nicht, wer dir den Spiegel hält der Schmeicheleien, worin dein Blick sich selbst gefällt. Dein wahrer Freund ist, wer dich sehen lässt deine Flecken und sie dir tilgen hilft, ehe Feinde sie entdecken. Lebensweisheit pur. Die Menschen, die den Mut haben, mir auch unangenehme Wahrheiten über mich zu sagen, weil sie es gut mit mir meinen. Nicht, weil sie mir eine reinhauen wollen. Weil sie es gut mit mir meinen. Das sind echte Freunde. Und wenn du solche Menschen um dich herum hast, dann jag diese Menschen nicht vom Acker. Jag sie nicht weg. Nur weil sie dich kritisieren. Wenn sie dich kritisieren, weil sie es gut meinen, dann bedank dich und schätze diese Menschen, die sind ein großes Geschenk. Es gibt eine Krankheit, die nennt man den Cäsarenwahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, von dem Cäsarenwahnsinn. Dieser Wahnsinn befällt vor allem Cäsaren natürlich, Diktatoren, Könige, irgendwelche Herrscher. Ich glaube aber im Kleinen gibt es den Wahnsinn auch. Da befällt er Kommunalpolitiker, Bauern, Unternehmer, Pfarrer, Beamte. Und diese Krankheit, die kann dann auftreten, wenn niemand mehr um mich herum ist, der mir die Wahrheit sagen darf. Wenn da niemand mehr ist, der mich auf meine Fehler ansprechen darf. In dem Moment, wo ich nur noch umgeben bin von Schleimern und Speichelleckern, wie man so schön sagt, die immer sagen, das ist ganz toll, was du machst. Ja, das ist ganz wunderbar. Das ist eine ganz gute Idee. Du bist so toll, das hast du so gut gemacht. Wer sich nur noch mit solchen Menschen umgibt, der kann krank werden. Das kann man nachweisen. Weil der gleitet ab in irgendeine Scheinwelt. Der hält sich irgendwann selber für göttlich und er wird genau über dieses dann stolpern. Freunde, die den Mut haben, mich auf meine Fehler anzusprechen, die bewahren mich vor dem Wahnsinn. Die bewahren mich davor, in irgendwelche Scheinwelten abzugleiten. Also derjenige ist dein Freund, der den Popo in der Hose hat, ich sag's mal so, wenn er mich mag, mich auf meine Dünnstellen und Schwächen anzusprechen. Und glücklich, es darf sich jeder glücklich schätzen, es darf sich jeder glücklich schätzen, wenn er solche Freunde hat. Allerdings sind auch diese Freunde sehr, sehr selten. Und auch diese Freunde gibt es nicht im McDonald's-Verfahren, gell? Das geht anders. Das braucht viel, viel, viel Zeit. Sowas wächst über Jahre. Und weil es auch so groß ist, und weil es auch so, ich will fast sagen, weil es so heilig ist, deshalb muss sowas über viele Jahre wachsen. Und man muss sich dem auch vorsichtig nähern. Das geht nicht von heute auf morgen an. Selbst wenn du jetzt den Beschluss fällst, das ist ein richtig wichtiges Thema mit der Freundschaft. Das dauert Jahre, vielleicht 1, 2, 3, bis du da erste Früchte ernten kannst. Jeder kann sagen, ich bin dein Freund. Aber mancher ist es nur dem Namen nach. Also da haben wir eine klare Sache. Echte Freunde erkennen wir daran, dass sie uns in der Not beistehen und dass sie uns den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Noch etwas zum Thema Freundschaft. Auch das bewegt mich jetzt, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige. Freundschaft ist nicht gleich Freundschaft. Und das hat mich wirklich im Vorfeld bewegt. Ich erlebe auch zu den Menschen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, mir sind Freunde, dass es da wie Stufen gibt, dass es da verschiedene Beziehungsdimensionen gibt. Ich würde manche Freunde als ganz enge Freunde bezeichnen, manche Freunde als enge Freunde und manche als Freunde. Und sind doch meine Freunde. Da ist irgendwie was gleich und doch ist auch irgendwie ein bisschen was anderes. Wie gehe ich damit um? Wie organisiere ich das? Wie strukturiere ich das? Wie gestalte ich da mein Beziehungsleben? Wie manage ich das? In welche Beziehung investiere ich? Wie setze ich überhaupt Prioritäten in meinem Leben, wenn mir Freundschaft wichtig ist? Und mir ist das Thema Freundschaft sehr wichtig. Ich kann ja nicht mit allen gleich. Wie mache ich das? Und da habe ich bei dem Amerikaner Bill Hybels habe ich gelernt, Jesus als Modell zu nehmen. Erst dachte ich, ja, ich weiß auch nicht, komisch, schwierig. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt es mir. Er sagt, wir sollten Jesus als Modell nehmen zum Thema Freundschaft. Und das kann man deshalb machen, weil, und das hat die Annalena ja auch letzten Sonntag gesagt, weil Jesus selber seine Jünger, also diejenigen, die seine Lehrlinge waren, die ihm nachgefolgt sind, Jesus selber bezeichnet diese Menschen als seine Freunde. Er sagt, das sind meine Freunde. Und dann kann man mal nachschauen, wie hat Jesus Freundschaft in der Bibel gestaltet? Was ist uns da im Neuen Testament überliefert? Und da finden wir sowas wie 3 Kreise. Wir finden die 72, die 12 und zweimal die 3, wenn man so will. Also wir haben den großen Kreis der 72 Jünger oder die 72 Freunde. Lukas 10, wir finden es nur im Lukas-Evangelium und von denen haben wir auch keine Namen. Keine Ahnung, wer das war. Hießen die Hans oder Fritz oder Julius Cäsar? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, die gab es. Also das war sozusagen der ganz große, erweiterte Freundeskreis von Jesus. Und zu denen hat er gesprochen, für die war er auch da, aber das war nicht, da hat er keine Priorität gehabt. Für mich sind das die Menschen, die Freunde, die ich als Freunde bezeichne, aber da wo ich nicht aktiv die Beziehung pflege. Das sind auch die Menschen, die in anderen Städten wohnen oder in anderen Regionen sind, wo ich wüsste, wenn ich mich da einbringen würde, dann könnte da mehr wachsen. Aber mir fehlt nicht, ich habe nicht die Zeit, nicht die Kapazität, wir sind Freunde auf dieser einfachen Ebene. Die zweite Ebene, die wir bei Jesus finden, das sind die 12 Jünger. Und es ist nicht ganz klar, ob die 12, ihr kennt ja die 12, oder habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, 12 Stämme im Alten Testament, 12 Jünger, die Jesus auswählt im Neuen Testament. Es ist nicht ganz klar, ist das der gleiche Kreis oder nicht. Deshalb habe ich mich halt für die Zwischenlösung entschieden, sozusagen. Da mache ich sicher was falsch. Diese 12 hat Jesus ganz bewusst ausgewählt. Also die waren nicht einfach da, das war nicht zufällig, diese Freunde von Jesus. Er hat entschieden, wer zu diesen 12 gehört und wer nicht. Muss ich das mal vorstellen, was Jesus da macht? Da ist eine große Masse an Frauen und Männern und Jesus sucht sich 12 aus und die anderen halt nicht. Also der war da, wir sind da ein bisschen so Gleichheitsnazis, mein, da muss der Jesus behandelt immer alle gleich und ist immer, das, so war der gar nicht. Der hat seine Beziehungen sehr klar gemanagt und hat gesagt, aus diesem großen Pool an Männern die mit mir, und Frauen, die mit mir gehen wollen, wähle ich 12 nun mal ganz besonders aus. Und mit diesen 12 bin ich 3,5 Jahre, dreieinhalb Jahre ganz intensiv beieinander. Und jetzt macht Jesus noch was. Von diesen 12 wählt er sich nochmal 3 aus, die irgendwie noch mal, ihm nochmal näher sind. Also von seinen engen Freunden, wenn man so will, von seinen engen Freunden, gibt es dann nochmal die ganz engen Freunde. Und das sind die 3, Petrus, Jakobus und Johannes. Die Jakobus und Johannes sind ja Brüder, die Donnersöhne. Diese beiden, zum Beispiel Matthäus 17,1, die nimmt er mit auf den Berg der Verklärung. Wenn er diese Geschichte kennt, da ist der Gott ganz nah, da fängt sein Gesicht an zu leuchten, Petrus will dann da gleich zelten und da was weiß ich was alles machen. In allen Evangelien, diese 3 nimmt er mit. Diese 3, und da sind sich alle Evangelien einig, haben eine ganz besondere Nähe zu Jesus. Also von den 12 gibt es nur mal 3. Ja, war das für die anderen in Ordnung? Haben die sich da, ich weiß es nicht. Also da gab es schon so ein bisschen Eifersuchtsszenen, dass jetzt Jesus den 3 halt näher ist, aber so war es halt. Jesus hatte die Freiheit, das zu tun. Er hatte die Freiheit, Prioritäten zu setzen, auch in seinen Beziehungen und zu unterscheiden zwischen Freunden, engen Freunden und sehr engen Freunden. Er hatte übrigens nochmal einen Dreierkreis, da waren dann auch Frauen dabei, Maria, Martha und Lazarus. Von denen heißt es im Johannesevangelium, dass er sie liebte. Und ich denke, wir können uns da zumindest vom Modell her an Jesus orientieren und sagen, wie gestalte ich meine Freundschaften? Wie gestalte ich meine Freundschaften? Es gibt den großen Kreis der vielen Menschen, mit denen kann ich gut. Aber die haben nicht Priorität. Die haben nicht Priorität. Priorität haben diese beiden. Die 12er und der 3er-Kreis. Die Menschen, die ganz eng mit mir sind. Und da investiere ich auch Zeit. Und wenn die Frage ist, ja, ich habe ja nur ein begrenztes Zeitbudget. Ich habe nur 2 freie Abende in der Woche. Mit wem verbringe ich Zeit? Wem schenke ich diese Zeit? Dann würde ich sagen, hier gilt die Priorität hier zu setzen. So hat Jesus getan und es scheint mir ein richtig sinnvolles Modell zu sein, um Beziehungen zu gestalten und zu managen. Ich weiß, es klingt hart, dass man sagt, muss man Beziehungen da irgendwie organisieren und strukturieren. Aber ich sehe es hier bei Jesus und ich glaube, es geht kein Weg drumherum. Wir müssen unser Leben in jedem Lebensbereich gestalten, auch im Bereich der Beziehungen. Ganz klar, zur Lebensreife und zur Reife als Jünger von Jesus gehört das dazu. Ein Punkt habe ich noch. Der liegt mir auch auf dem Herzen. Den mute ich euch zu. Geht es noch? Ja, ist blöd, wenn ich frage. Gell, ihr könntet Nein sagen. Ich habe ja vorher gelernt, also wahre Freunde haben ja und so weiter. Gell. Und zwar die Erfahrung, Graciela ist am Anfang auch schon drauf eingegangen, dass Freundschaften enden oder zerbrechen. Jesus erlebt es mit seinem 12er-Kreis. Also aus diesem 12er-Kreis, aus den Männern, und sogar aus seinem 3er-Kreis erlebt er Verrat. Und die Beziehung zu dem einen, zum Judas, die zerbricht sogar. Also das gehört zum Leben und zur Wirklichkeit hier dazu, dass Freundschaften enden oder zerbrechen. Das ist Teil unserer Lebenswirklichkeit. Das hat Jesus erlebt. Jesus hatte das selber erlebt. Freundschaften enden oder zerbrechen. Ich bin hier angetreten vor ungefähr 20 Jahren mit einer Jugendgruppe. Und so gefühlt, und wir waren alle jung und motiviert und so gefühlt, ich habe das nie so ausgesprochen, so gefühlt habe ich gedacht, wir hier, wir werden hier gemeinsam alt. Wir bauen hier Reich Gottes und wir werden gemeinsam alt. Wir werden hier alle zusammenbleiben und dann irgendwann sterben, glücklich und zufrieden. Und jetzt erlebe ich, dass viele dieser Beziehungen enden, die hören auf, manche zerbrechen. Und wenn ich das bei Jesus anschaue oder bei anderen, merke ich, ich glaube, das gehört dazu. Das ist Teil einer ganz, ich sage es jetzt mal, normalen, gebrochenen Lebenswirklichkeit. Manche, das ist nicht alles konfliktbehaftet oder böse oder irgendwas, sondern manche ziehen weg, manche orientieren sich neu, aber so ist das Leben. Freundschaften enden. Und ich habe gemerkt, ich muss lernen, das loszulassen. Es ist eine hohe Kunst, eine Freundschaft zu beginnen. Es ist eine hohe Kunst, eine Freundschaft zu pflegen. Und mir scheint, es ist die höchste Kunst, eine Freundschaft auch wieder zu beenden. Und ich bin so dankbar für die Bibel. Denn diese Erfahrung, die findet sich in der Bibel. Die ist da niedergeschrieben. Die Männer und Frauen der Bibel haben das noch schlimmer erlebt. Die haben sogar erlebt, dass aus Freunden
Verräter werden, dass aus Freunden Feinden werden. Diese Erfahrung kenne ich nicht. Jetzt hier nochmal Jesus Sirach. Der Schmerz, den du empfindest, wenn ein vertrauter Freund zum Feind wird, ist so schlimm wie der Tod. Das tut richtig weh. Das tut richtig weh, wenn so eine Beziehung endet. Das ist ein großer Schmerz. Und wenn dann aus diesem Freund noch jemand wird, der mir zum Feind wird, dann ist es wie der Tod. Es ist wie Sterben. Furchtbar. Steht alles in der Bibel. Steht alles da. Das sind Erfahrungen, die wohl niemand erspart bleiben. Das sind Erfahrungen, die jeder wohl machen muss und keiner drum rumkommt. Nicht mal Jesus. Nicht mal David. Er formuliert es folgendermaßen. Wäre er mein Feind gewesen, er, der mich jetzt beschimpft, ich könnte es ertragen. Ich könnte es aushalten. Hätte er mich schon immer gehasst, er, der sich über mich erhebt, ich wäre ihm aus Weg gegangen. Doch nein, du bist es. Ein Mann von gleichem Rang, mein engster und vertrauter Freund. Wie haben wir unsere Gespräche genossen? Einmütig gingen wir in Gottes Haus. Da spürt man sowas. Hey, wir waren eins. Wir sind eins. Wir waren miteinander. Wir sind miteinander zum Beten gegangen. Wir haben so eine Freude gehabt aneinander. Das war so ein Glück. Und jetzt ist das alles kaputt, vorbei. Ich glaube, wir spüren die Trauer und den Schmerz da drin, den diese Männer erleben mussten. Ich will nicht sagen, gut, dass sie es erlebt haben, aber doch irgendwie gut, dass sie es erlebt haben, weil sie geben uns Gebete, sie geben uns Hilfsmittel an der Hand, wie wir auch solche Erfahrungen bewältigen können. Ich glaube, wenn Freundschaften enden, dann gilt es wirklich, einen aktiven Trauerprozess auch zu gestalten. Dazu gehört weinen, klagen, beten, vergeben, Graciela hat es gesagt, Abschied nehmen, loslassen und dann sich auch auf neue Freundschaften einlassen. Denn wenn wir diese alten Freundschaften, diese zerbrochenen und beendeten Freundschaften nicht selber aktiv beenden, dann bleiben wir emotional in diesen Beziehungen. Und dann sind diese Menschen wie Geister in unserem Leben ständig präsent, rauben uns Kraft, rauben uns Energie. Und hier gilt es loszulassen, den Schmerz zuzulassen, darüber zu trauern, Beziehungen zu beenden, zu vergeben, sodass man sich wieder in die Augen schauen kann und dann neue Freundschaft zu wagen. Gibt es neue Perspektiven, neue Möglichkeiten. Gott sei Dank gibt es den einen Freund, Jesus Christus, der uns nie verlässt. Der uns nie verlässt. Der treu bleibt bis zum Ende. So, das war jetzt einiges, das muss man jetzt erstmal verkraften. Nächsten Sonntag, überlass deine Freundschaft nicht dem Zufall und Schritte zur Freundschaft. Da geht es dann weiter. Gehen wir nochmal zur Gedankenreise heute Abend. Du willst gerade ins Bett gehen. Eigentlich Schnauze voll von dem Tag. Ziehst dein Handy raus, nochmal schnell WhatsApp schauen. Dein Handy rutscht dir aus der Hand, du willst auffangen. Stolperst, fällst die Treppe herunter. Deine Hüfte ein einziger Schmerz. Krankenwagen kommt, bringt dich ins Krankenhaus. Hüfte gebrochen. Musst ins Spital, wirst operiert. Reha, ist eine harte Zeit. Aber du erlebst, auch nach 5 oder 6 Monaten, du bist nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Das sind Menschen, vielleicht 1, 2, vielleicht 3, die besuchen mich, die hören mir zu, die sind da für mich. Du hast Freunde, ich habe Freunde und diese Freunde, die leuchten wie ein helles Licht. Die sind ein Abbild von Gottes Liebe, ein Abbild von Jesus Christus, dem ewig treuen Freund. Und genau das wünsche ich jedem von uns. Freunde, die uns ein Bild für die Liebe und Treue Gottes sind. Und ich wünsche, dass wir auch solche Freunde sein können. Freunde, die das helle Licht der Liebe und Treue Gottes zu den Menschen tragen. Amen.